Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 190 und 191 der dritten Sure, der Sure Ale Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan نهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen auf in der Welt befindliche deutliche Zeichen für die Existenz und Allmacht Gottes aufmerksam gemacht wird. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Zweifellos sind in der Schöpfung der Himmel und Erde und in dem Wechsel von Tag und Nacht Zeichen für die Verständigen, für sie, die, ob sie stehen, sitzen oder aber liegen, Gottes gedenken, über die Geheimnisse der Schöpfung der Himmel und Erde nachdenken und sprechen. O Herr, das alles hast du nicht sinnlos erschaffen. Heilig bist du. Bewahre uns vor dem Feuer der Strafe.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Also Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 21. Januar 2022, gleich dem ersten Bahman 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnend werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam, Ernährung und Gesundheit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi, Iran ist bereit, Beziehungen zu Russland auszubauen. Iran, Russland und China starten inmitten wachsender Beziehungen gemeinsame Militärübungen im Indischen Ozean. Wiederholung deutscher und amerikanischer Behauptungen über Diplomatie mit Iran. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi, Iran ist bereit, Beziehungen zu Russland auszubauen. Präsident Ebrahim Raisi betonte bei seiner Rede im russischen Parlament Duma, die Islamische Republik Iran hat den notwendigen Willen und die Bereitschaft, die Beziehungen zur Russischen Föderation zu entwickeln und auszubauen. Die Stärkung der Beziehungen zwischen Iran und Russland in bilateraler und multilateraler Form wird die Wirtschaft beider Nationen ankurbeln und die regionale und internationale Sicherheit stärken, sagte der iranische Präsident Seyed Ebrahim Raisi am Donnerstag in einer Rede vor der russischen Duma, so die Informationsbasis des Präsidenten. Raisi fügte hinzu, dass die Erfahrung zeige, dass die internationalen Bestrebungen der Weltmächte auf Beherrschung und Herrschaft abzielten und dass ihr Ergebnis nichts als Krieg, Gewalt, Unsicherheit und Spaltung unter den Völkern sei. Das Scheitern der Militär- und Besatzungspolitik und die Flucht der USA aus dem Irak und Afghanistan ist auf den Widerstand der Völker zurückzuführen. Das erfolgreiche Modell der Zusammenarbeit zwischen Iran und Russland in Syrien war die Fortsetzung des Widerstands des syrischen Volkes und der syrischen Regierung, die Gewährleistung der Unabhängigkeit der Länder und die Stärkung der regionalen Sicherheit. Raisi sagte auch, dass unser Krieg gegen den Terrorismus Teil des Krieges gegen die Vorherrschaft sei, denn Terrorismus sei eines der Nebenprodukte der Hegemonie. Amerikas unheilvolles Bündnis mit Terroristen ist der Welt klar, insbesondere den westasiatischen Völkern von Syrien bis Afghanistan. Und es gibt jetzt komplexe Pläne, Takfiri-Terroristen auf neue Missionen vom Kaukasus nach Zentralasien zu schicken, so der iranische Präsident. Die NATO versucht, in verschiedene geografische Gebiete unter neuen Deckmänteln einzudringen, was die gemeinsamen Interessen unabhängiger Staaten bedroht, fügte er hinzu. Weiter sagte er, die Sanktionierung der Völker ist eine der gängigen Formen moderner Hegemonie. Und um ihr entgegenzuwirken, ist eine Zusammenarbeit unabhängiger Länder und eine kollektive Reaktion erforderlich. Andernfalls würden Sanktionen unter verschiedenen Vorwänden alle Länder treffen, sogar die Verbündeten der USA, fuhr Raisi fort. Iran, Russland und China starten inmitten wachsender Beziehungen gemeinsame Militärübungen im Indischen Ozean. Iran, Russland und China haben im Norden des Indischen Ozeans gemeinsame Militärübungen gestartet, bei denen Schiffe aus den drei Ländern vorher festgelegte Ziele auf See treffen. Die am Freitagmorgen begonnene Übung 2022 Marine Sicherheitsgürtel ist die dritte derartige gemeinsame Übung der drei Länder. Gemeinsam für Frieden und Sicherheit ist das Thema der Übung, die sich über eine Fläche von 17.000 Quadratkilometern erstreckt und an der sowohl Marineeinheiten der iranischen Armee und der Revolutionsgarden Sepah als auch russische und chinesische Seestreitkräfte teilnehmen. Es wird erwartet, dass während der Manöver eine Vielzahl taktischer Übungen durchgeführt werden, wie zum Beispiel die Rettung brennender Schiffe, die Befreiung entführter Schiffe, das Schießen auf bestimmte Ziele, das Schießen auf Luftziele bei Nacht und andere taktische und operative Übungen, die Stärkung der Sicherheit des internationalen Seehandels, die Bekämpfung von Piraterie und maritimen Terrorismus, der Austausch von Erkenntnissen im Bereich Seenotrettungseinsätze sowie der Austausch operativer und taktischer Erfahrungen gehören zu den Zielen dieser Übung. In dieser Phase der Übung feuerten die Schiffseinheiten Irans, Chinas und Russlands unter dem Kommando des iranischen Zerstörers Jamoran aus Waffen des Kalibers 20 mm auf vorher festgelegte Oberflächenziele auf See, sagte Konteradmiral Mustafa Tajuddini, Sprecher der Marineübung, am Freitag. Tajuddini bemerkte weiter, dass die Präsenz Irans in internationalen Koalitionen die Verbesserung des Status der Islamischen Republik in der Welt zeige. Er sagte, Iran messe der Schaffung von Sicherheit auf regionaler und internationaler Ebene große Bedeutung bei und fügte hinzu, deshalb werden die Seestreitkräfte der Islamischen Republik Iran keine Bedrohung im maritimen Bereich zulassen. Wiederholung deutscher und amerikanischer Behauptungen über Diplomatie mit Iran. Die Außenminister der USA und Deutschlands wiederholten auf einer gemeinsamen Pressekonferenz ihre Behauptungen über die Wiener Gespräche und ihre Diplomatie mit Iran. Am Donnerstag sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem US-Amtskollegen Antony Blinken, sie hätten über das Atomabkommen mit Iran, JCPOA, gesprochen. Leider seien im Hinblick auf die laufenden Verhandlungen in Wien die Hauptthemen in Bezug auf die Nuklearfrage und die Aufhebung von Sanktionen bestehen geblieben. Die Verhandlungen befinden sich in einem entscheidenden Stadium und wir müssen bei diesen Verhandlungen sofort wirklich vorankommen, da wir sonst keine Einigung erzielen, fügte Baerbock hinzu. Wir befinden uns in einem entscheidenden Moment, sagte auch Blinken bei dieser Pressekonferenz und ergänzte, man könne diese Gespräche zu einem erfolgreichen Abschluss bringen und die Bedenken aller Parteien ansprechen, aber die Zeit werde knapp. Die Behauptungen dieser beiden westlichen Politiker werden gemacht, während Iran jede Behauptung über Bestrebungen, eine Atomwaffe zu erwerben, zurückweist und betont, dass für die laufenden Gespräche in Wien keine falsche Scheinfrist gesetzt werden dürfe. Die achte Runde der Wiener Gespräche zum Atomabkommen mit Iran und über die Aufhebung der Sanktionen hat vor wenigen Wochen, 29.11.2021, begonnen. Und westliche Diplomaten versuchen bisher, Druck auf das iranische Verhandlungsteam auszuüben, indem sie einen Zeitplan vorgeben. Analysten zufolge soll die westliche Seite mit dieser Taktik Druck auf das iranische Verhandlungsteam ausüben und es zwingen, von seinen Forderungen nach einer Garantie und Überprüfung durch die westliche Seite abzusehen. Die Islamische Republik Iran hat erklärt, dass sie sich weiterhin nur mit dem Ziel an den Wiener Gesprächen beteiligen werde, eine gute Einigung zur Aufhebung aller rechtswidrigen US-Sanktionen zu erreichen. UN-Gremien fordern Freilassung des kranken palästinensischen Teenagers in israelischer Untersuchungshaft. Eine Reihe von Organisationen der Vereinten Nationen haben das israelische Regime aufgefordert, einen palästinensischen Teenager mit einer seltenen neuromuskulären Störung, der ein Jahr lang ohne Anklageerhebung in einer von den Behörden als untersuchungshaft bezeichneten Situation festgehalten wird, unverzüglich freizulassen. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF, das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge UNRWA und das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte OHCHR sagten am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung, dass weder Amal Nachle, der im Januar 2021 festgenommen wurde und diese Woche 18 Jahre alt wird, noch seine Anwälte und seine Familie über die Gründe für seine Festnahme und Inhaftierung informiert wurde. Amal leidet an einer schweren Autoimmunkrankheit, die eine kontinuierliche medizinische Behandlung und Aufsicht erfordert, sagten die UN-Agenturen und forderten seine sofortige und bedingungslose Freilassung aus der Haft im Einklang mit den internationalen Menschenrechtsgesetzen. Gemäß der Konvention über die Rechte der Kinder hat jedes Kind, dem die Freiheit entzogen ist, das Recht auf sofortigen Zugang zu rechtlicher und anderer geeigneter Hilfe, sowie das Recht, die Rechtmäßigkeit des Freiheitsentzugs vor einem Gericht oder einer anderen zuständigen, unabhängigen und unparteiischen Behörde anzufechten und auf eine unverzügliche Entscheidung über eine solche Maßnahme, unterstrich die Erklärung. Amals Fall ist einer der länger andauernden Fälle, in denen ein palästinensisches Kind ohne Anklage oder Gerichtsverfahren inhaftiert wurde. Es handelt sich jedoch nicht um einen Einzelfall. Derzeit befinden sich mindestens 3 weitere Palästinenser in Untersuchungshaft, die bei ihrer ersten Inhaftierung unter 18 Jahre alt waren, betonen die UN-Gremien. Wir schließen uns den Forderungen des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres an, der in seinen Jahresberichten über die Auswirkungen bewaffneter Konflikte auf Kinder Israel auffordert, die Verwaltungshaft für Kinder zu beenden. Diese Praxis beraubt Kinder ihrer Freiheit und muss sofort beendet werden, heißt es in der Erklärung. VAE fordern nach Operation Jemen-Sturm sofortige Hilfe von Zionisten. Nach der großen Operation Jemen-Sturm, die Abu Dhabi zum Ziel hatte und den Vereinigten Arabischen Emiraten viele Opfer und materielle Schäden zufügte, haben die VAE das zionistische Regime um Hilfe ersucht. Laut einem Bericht des Senders Al Jazeera baten die VAE die Zionisten am Donnerstag nach der jemenitischen Operation Jemen-Sturm, bei der sie große Verluste erlitten hatten, um sofortige Hilfe zum Kauf eines Luftverteidigungssystems. Dem Bericht zufolge hat die zionistische Firma Skylark, die sich mit der Herstellung von Luftverteidigungsausrüstungen beschäftigt, bekannt gegeben, dass die Emirate dieser Firma um sofortige Hilfe gebeten hätten und Raketenabwehrsysteme vom zionistischen Regime kaufen wollten. Scheich Ali al-Assadi, der Vorsitzende des politischen Rates der nationalen jemenitischen Heilsregierung, hatte zuvor den Drohnenangriff der jemenitischen Streitkräfte als Reaktion auf die Aggressionen der VAE gewürdigt und beglückwünschte die jemenitischen Brüder zu den Siegen gegen das Regime der Vereinigten Arabischen Emirate, die eine Quelle der Zerstörung und ein Arm des Bösen und der Imperialisten in der Region seien. Scheich Ali al-Assadi kritisierte die Maßnahme der VAE auf regionaler Ebene und erklärte, dass diese kleine Regierung danach strebe, eine Rolle zu spielen, die größer sei als ihre Kapazitäten, und sich ein Gewand angezogen habe, das ihm zu groß sei. Bei einer Explosion in der Nähe von Öltanks der VAE und einer Explosion am internationalen Flughafen von Abu Dhabi wurden am vergangenen Montag nach Raketen- und Drohnenangriffen der jemenitischen Armee und Volkskomitees im Rahmen der Operation Jemen-Sturm mindestens 3 Menschen getötet und 6 weitere verletzt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um -3 °C. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz -12 °C, Mashhad -1 °C, Isfahan -4 °C, Shiraz 1 °C und Bandarabas 13 °C. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Nasser Abdullahi mit dem Titel Moheman. Das heißt, mein Mondgesicht.
از خانه بیرون میزنم، اما کجا امشب؟ شاید تو میخواهی مرا
کوچه ها امشب، پشت ستون سایه ها روی درخت شب، می جویم اما نیستی در هیچ جا امشب. ای ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم بی ماجرا امشب؟ ای ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم بی ماجرا امشب؟ میدانم آری نیستی، اما نمیدانم، بیهوده میگردم به دنبالت چرا امشب. هر شب را بی جست و جو میافتم، اما نگذار خوابی به دست دارم تو را امشب. ای ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم ای ماجرا امشب؟ ای ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم بی ماجرا امشب؟ شب صدای پای تو می آمد از هر چیز، من تازه برگی هم نمی آید صدا امشب. حاسایه ای دیدم شبیهت نیست، اما حیف، ای کاش می دیدم به چشمانم خطا امشب. امشب ز پشت ابر بیرون نیامد ما، بشکر قرق را تمام کوچه ها را، یک نفس هم نیست، شاید که بخشیدن دنیا را به ما امشب. طاقت نمیارم تو که میدانی از بیشم، باید چه رنجی باشم بی تو تا امشب. ای ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم بی ماجرا مجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم بی مجرای شعر؟
geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Schönen guten Tag und willkommen. Letzte Woche war die Provinz Semnan im Nordosten Irans unser Reiseziel. Wir sahen uns die Stadt Semnan und ihre historischen Denkmäler an. Heute ziehen wir weiter nach Dhomran, eine weitere wichtige Stadt der Provinz Semnan. In Dhomran herrschen zwei Klimazonen vor, daher reifen hier zwei Obstsorten. Die wichtigste Obstsorte ist die Pistazie, die sich der besten Qualität im Land rühmt. Andere Produkte wie Trauben- und Honigmelonen sind ebenfalls von hoher Qualität. Dhomran befindet sich auf 1170 Meter Höhe über dem Meeresspiegel. Sie ist 300 Kilometer von der Hauptstadt Teheran entfernt. Ein kurzer Blick auf Leben, Zivilisation und Kultur der Iraner in den Jahrtausenden vor Christus genügt, um auf den Namen Dhomran zu stoßen. In den meisten historischen Büchern wird über Dhomran und ihre besondere Lage in der Antike geschrieben. Abenteurer wie Murad Dasri, Estachri, Ibn Hural und Yaghut Hemavi haben ihren Reisebericht von der Stadt gesprochen. Archäologen haben zwar noch keinen großen Erfolg bei der Darstellung der Geschichte dieser Stadt gehabt, doch die wenigsten Städte können im Alter und Zivilisation mit ihr Schritt halten. Dhomran hatte 400 vor Christus eine solche Größe, dass sie 249 vor Christus die Partherkönige Ashk III. Und Tirdad zur Hauptstadt gewählt wurde. Bis zum 1. Jahrhundert hielt sie ihre Bedeutung bei. Sie galt als Hauptstadt der großen Provinz Rumes. In ihrer Blütezeit vor dem Islam war sie die wichtigste Stadt auf der Seidenstraße. Unter den Parthern galt sie als Hauptstadt und die Griechen nannten sie Hekatempolis, die Stadt der 100 Tore. Die Funde auf dem Dhomran-Hügel und andere historische Denkmäler bezeugen die Bedeutung der Stadt. Die geografische Lage auf der alten Khorasan-Straße, politische Ereignisse und Feldzüge haben unzählige Schäden hinterlassen. 624 im Mondkalender herrschte Sharafeddin Khwarazmi seitens des Mongolenkönigs Arghun Khan über Khorasan. Auf seinem Weg von Rey nach Khorasan tötete er zahlreiche Menschen in Dhomran, andere versklavte er und zerstörte viele Städte und Dörfer um Dhomran. Der Enkel von Chinggis Khan Temur massakrierte die Tataren, 769 tötete er viele Bürger von Dhomran, die den Tataren Unterschlupf gewährt hatten. Die historische Stadt Dhomran genießt besonderen kulturellen Reichtum, zahlreiche wertvolle historische Denkmäler sind dort vorhanden. Die historischen Gebäude Gerd-Kuh-Zitadelle, Tape-Hisar, die Großmoschee, Imamzade Jafar, der Toghrul-Turm, die Tarikhane-Moschee, die Cheshme-Ali-Anlage und die Shah-Abbasi und Sepah-Salar-Karawansereien zählen zu den wichtigsten Denkmälern, die teilweise auf das Jahr 400 vor Christi zurückgehen. Tape-Hisar genießt unter ihnen Weltruhm, daher schauen wir uns dieses Bauwerk näher an. 2 Kilometer südöstlich von Damran befindet sich ein Hügel, der Tapehesar genannt wird. Was die iranischen Zivilisationen und Erscheinungsepochen angeht, bildet Tapehesar eine Schlüsselrolle, die in wissenschaftlichen Kreisen und bei Forschungen von Archäologen weltweit von größter Wichtigkeit ist. Bei den Ausgrabungen haben die Wissenschaftler verschiedene Zivilisationsebenen und Lebensgegenstände und Zeichen entdeckt, die besagen, dass hier vor 6500 bis 4600 Jahren Menschen gelebt haben. Aus der Blütezeit der Zivilisation am Tapehesar, so etwa vor 4600 Jahren, sind uns Zeichen über die Lebensweise der damaligen Menschen erhalten geblieben. In der Architektur dieser Zeit kommen kleine Räume vor, die durch Stufen miteinander verbindet wurden. Die Menschen lebten einfach und wirtschaftlich hat das Leben auf Handel, Viehzucht und Landwirtschaft basiert. In der Region wurden hunderte Stempel mit Gravuren gefunden. Sie zeugen davon, dass man hier die Schrift kannte und dass die Menschen mit Völkern im Südosten Irans und dem Indus-Tal Handel betrieben. Aus Badakhshan und Jalalabad in Afghanistan wurde Lapislazuli importiert und der wertvolle Türkis, der hier gewonnen wurde, exportiert. Hüttenwerke und winzige Bleiteile zeigen auch, dass Damran seinerzeit auch mit Metalle handelte. Im ganzen Norden und Nordosten Irans ist Tapehesar die einzige Region, in der Anzeichen von Schrift gefunden wurden. Schließlich wurden die Menschen wegen ihres Reichtums, ihrer Kultur, ihres Handels und ihrer blühenden Zivilisation von unbekannten Feinden angegriffen. Die Stadt wurde in einem gewaltigen Krieg zerstört. In Tapehesar liegen zwischen den neuesten und ältesten Erdschichten Jahrhunderte von Kultur, Geschichte und Lebensart von Iranern. Sie werden vielleicht in Zukunft weitere Aspekte der reichen Kultur und Zivilisation dieses Landstriches offenlegen.
Eines der ältesten und seltensten Gebäude aus der islamischen Zeit in Iran ist die Murshid Hadi Khane in Damran. Scheinbar bediente sich der Architekt des sassanidischen Stils. Das Gebäude konnte den Zerstörungen und den Erdbeben im 3. und 4. Jahrhundert im Moonkalender entgehen, sodass später die Innenräume umgebaut wurden. Das Gebäude wurde auch Gotteshaus und Moschee mit 40 Säulen genannt. Sie verfügt zwar über keine Schrifttafel, die ihr Alter bekannt gibt, doch dem Baustil ist zu entnehmen, dass sie den ersten Jahren der islamischen Ära zuzuschreiben ist. Ihre Bedeutung liegt unter anderem in der Mischung eines arabisch-islamischen Stils und der Architektur der Sassaniden. Das Gebäude besteht aus einem großen eckigen Hof, etwa 27 mal 26 Meter. Drumherum befinden sich Säulengänge, die mit gewaltigen gewölbten Torbögen überdeckt sind. Der Grundriss ist den Moscheen zu Beginn des Islam ähnlich. Wände und Dach sind mit Lehm und nur wenig Ziegel und Holz gebaut worden. Der Vorzug liegt eben in einfachen Baumaterialien und der Geometrie und Ausgeglichenheit dieser Anlage, die sich bis heute bewährt hat, sodass das Bauwerk noch heute sehr beeindruckend präsentiert. Die Großmoschee von Damran gehört ebenfalls zu den wichtigen historischen Bauwerken der Stadt. Sie befindet sich heute im Stadtzentrum. Im Laufe der Zeit wurden Teile zerstört, andere hinzugebaut. Der Iwan, Vorhof und Minarett sind die ältesten Teile der Moschee. Diese Teile sowie die Kacheln am Minarett deuten darauf hin, dass die Moschee Mitte bis Ende des 5. Jahrhunderts gebaut wurde. Das Minarett ist 32 Meter hoch, zwei Tafeln zieren es mit einer Kufi-Schrift. In der Nähe der Moschee befindet sich ein Gelände mit den Grabstätten der Prophetennachkommen, der Imam Sadi Jafar und Muhammad, das Shahrukh-Grabmal und das Gebäude 40 Mädchen. Es stammt aus der Seldschuken-Zeit und wurde als historisches Denkmal registriert. Tafelschriften mit Koranversen in Kufi-Schrift zieren die Wände der Grabstätten. Der Turm des 40-Mädchen-Gebäudes verleiht der Anlage besondere Anmut. Heute schaffen wir es nicht, weitere solche Werke der Stadt vorzustellen. Daher verabschieden wir das auf die nächste Woche. Auf Wiederhören!
Freunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Alireza Ghorbani mit dem Titel Rusvaye Zamane, auf Deutsch Altberüchtigt.
شمع و پروانه از خود بیگان منه، رسوای زمان ستارگان تو می سوزد به ناله های من، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit.
Der Islam hat das Thema Ernährung aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Im Koran und in manchen Überlieferungen werden nützliche Obstsorten und Nahrungsmittel genannt. Zum Beispiel beschreibt der Koran Honig als ein heilendes, natürliches Wundermittel. In diesem heiligen Buch wird auf Feigen und Datteln geschworen und die Wichtigkeit dieser beiden Früchte erwähnt. Im Gegensatz dazu tadelt der Islam den Genuss von alkoholischen Getränken und nicht nach islamischen Riten geschlachtetes Fleisch und sagt, dass es dadurch die seelischen und körperlichen Schäden kommen kann. Ein Kapitel der islamischen Lehren setzt sich mit Hygiene der Nahrungsmittel auseinander und befasst sich mit der Sauberkeit. Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, und seine Nachkommen empfehlen den Menschen, Obst, Gemüse und Fleisch vor dem Verzehr und Kochen gut zu waschen, damit sie gesund bleiben. Der Islam betont auch mäßiges Essen und sieht Überernährung als Grund vieler Krankheiten an. Dazu gibt es auch ein eigenes Kapitel im Islam über Tischmanieren. Diese Religion legt sehr hohen Wert auf diese Manieren, die sich auch auf die Gesundheit auswirken. Aus der Sicht der islamischen Gelehrten spielen diese Manieren auch bei der Persönlichkeit und Würde jedes Menschen eine große Rolle. Die Tischmanieren werden im Islam in verschiedene Themen untergliedert. Manieren vor dem Essen, während des Essens und nach der Nahrungsaufnahme. Über jeden Abschnitt sind einige Erläuterungen gemacht worden. So soll man sich vor dem Essen die Hände waschen und den Namen Gottes rufen. Imam Ali a.s. sagte zu seinem Anhänger Komail: O Komail, nenne während des Essens den Namen desjenigen, der dir nicht schadet, nenne dessen Namen, der alle Krankheiten und Probleme heilen kann. Wenn man seine Nahrungsaufnahme mit dem Namen Gottes beginnt, so bedeutet das auch, dass man Gott um Hilfe bittet, damit er uns schützt, zum Beispiel vor eventuellen schädlichen Folgen, die das Gericht haben könnte. Eine weitere Empfehlung ist, dass man vor dem Essen ein wenig Salz in den Mund nimmt. Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, sprach: Esst vor und nach dem Essen ein wenig Salz. In einer weiteren Überlieferung von ihm heißt es weiter: Gott offenbarte Moses, dass er sein Essen mit etwas Salz beginnt und auch mit Salz beenden soll. Denn Salz heilt 70 Krankheiten wie Lepra, Hals, Zahn- und Bauchschmerzen.
Dr. Hossein Ravazadeh, iranischer Experte für traditionelle Heilmedizin, erläutert, dass natürliches und nicht industrielles Salz Mikroben vernichtet. Er fügt hinzu, wenn man vor dem Essen ein wenig Natursalz zu sich nimmt, werden die Magenmikroben, die sich im Mundspeichel befinden, sehr schnell vernichtet. Ärzte sind der Meinung, dass das Salz im Mund diesen Bereich von Mikroben und Schmutz säubert und ihn für die Nahrungsaufnahme vorbereitet. Dr. Tomansians setzt sich in seinem Buch Hygienic Ruler in Islam mit dem Thema Salz vor dem Essen auseinander und schreibt: Der Speichel im Mund entsteht durch Speicheldrüsen. Je mehr Speichel sich mit dem Essen im Mund vermischt, desto schneller wandert die Nahrung die Speiseröhre hinunter in den Magen, wo sie auch schneller verdaut werden kann. Das Salz vor dem Essen stimuliert die Speicheldrüsen. Es entsteht mehr Speichel als normal, was bei der Verdauung behilflich ist. Er schreibt weiter, trifft das Salz auf den leeren Magen, so stimuliert es diesen und es werden mehr Sekretionen gebildet. Also hilft es auch beim Runterschlucken und bei der Verdauung. Imam Barer sagte, dass Gott Moses offenbarte, sagt einem Volk, dass es vor dem Essen Salz zu sich nehmen soll und nach dem Essen auch, sonst werden sie nur sich selbst tadeln. Diese Überlieferung ist ein Beweis für den gesundheitlichen Einfluss dieser Substanz und für deren Rolle bei der Behandlung von Krankheiten. Weiter wird empfohlen, dass man mit der rechten Hand essen und zuerst mit leichten Speisen beginnen sollte. Ernährungsexperten zählen dazu Suppen und Gemüsesalate. Eine weitere Sitte zur Nahrungsaufnahme, die im Islam erwähnt wird, ist, dass man langsam und wenig essen soll. Mediziner sind der Meinung, dass große Häppchen den Kiefer belasten und ein Teil der Nahrung unzerkaut in den Magen gelangt. Anders ist es, wenn man kleinere Portionen zu sich nimmt. Da bildet sich im Mund ausreichend Speichel und das Essen lässt sich leichter verdauen. Im Islam wurde auch abgeraten, dass man während des Essens Wasser trinkt. Ärzte sagen in diesem Zusammenhang, dass das viele Trinken die Verdauungsenzyme verdünnt und somit Probleme im Magen, im Verdauungssystem sowie bei Absorption des Nahrungsstoffes verursacht werden. Trinkt man jedoch in Maßen, so schadet es nicht. Interessant zu wissen ist auch, dass der Islam empfiehlt, dass man länger am Tisch sitzen bleiben soll. Imam Sadr sprach, setzt euch lange an den Tisch, denn diese Zeit wird nicht zu eurer Lebenszeit gerechnet. Weiter sprach er, Gott hat nie ein Volk während des Essens bestraft. Gott ist größer als das, er dem Menschen eine Gabe schenkt und ihn dann während deren Verzehr bestraft. Dann, wenn der Mensch fertig ist, wird er es aber tun. Das am Tisch sitzen führt zu Ruhe und Gelassenheit und wirkt sich positiv auf Körper und Seele aus. Der Islam möchte, dass sich der Mensch für das Essen Zeit nimmt. Liebe Hörer, Freunde, jetzt wissen auch Sie, welche gute Empfehlungen uns der Islam über die Essmanieren gemacht hat. Bis zu einer weiteren Folge. Betrut.
Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pause Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.